Ja, wie Rudi schon angekündigt hat, werden wir heute im Rahmen unserer Predigtreihe Briefe aus der Ewigkeit das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes betrachten. Sardes bedeutet der Überrest. Und damit wir nochmal die Karte so ein bisschen vor uns haben, die jetzt aber nicht kommen will. Hier tut sich bei mir nichts. Ja, ist sie. Damit ihr nochmal so ein bisschen den Überblick habt. Sardes war die alte Hauptstadt Lydiens in Kleinasien, in der einst der reiche Fürst Krösus herrschte. Also den gab es tatsächlich, ungefähr 590 bis 541 vor Christus. Die Stadt war bekannt durch Juwelen- und Textilhandel. Und sie wurde 17 nach Christus durch ein Erdbeben schwer zerstört. Heute ist die Stadt nur noch ein Ruinenfeld bei dem Dorf Sard, circa 80 Kilometer nordöstlich von Smyrna und 50 Kilometer südlich von Thyatira. Der Text, den wir heute betrachten, steht in Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Und wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe: Dieses sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Liebe Gemeinde, lass dich neu beleben. Ich glaube, das haben auch Gemeinden in der heutigen Zeit notwendig, so ein Wort. Aber auch so eine harte Predigt, so ein hartes Schreiben. Gehen wir mal in vier Schritten durch diesen Text. Zunächst einmal geistlicher Tiefschlaf. Jesus erinnert uns daran, dass er die sieben Geister Gottes und die sieben Gemeinden hat. Hier geht es um den Besitzanspruch in Bezug auf die Gemeinden, die Macht, die er als Herr über die Gemeinden ausübt, aber natürlich auch im Sinne von der Beschützer zu sein seiner Gemeinden. Und die sieben Geister Gottes, die bereits in Kapitel 1, Vers 4 aufgeführt werden, beziehen sich meines Erachtens auf die Wirkungen und die Fülle des Heiligen Geistes, wobei die Zahl 7 ja auch auf die Vollkommenheit hinweist. Wenn wir da mal in die weiteren Texte der Offenbarung hineingehen, da wird an zwei Stellen auch nochmal das aufgegriffen. In Kapitel 4, Vers 5: Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und ein Kapitel weiter in 5, Vers 6: Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Andere Übersetzungen beschreiben nicht, dass er die sieben Geister Gottes hat, sondern dass diese bei ihm sind. Aber ich glaube, es geht hier darum zu erkennen, dass in Jesus Christus die Gottesfülle, die Geistfülle vorhanden ist in Vollkommenheit. Er schenkt geistgewirktes Leben. In Johannes 6,63 lesen wir, der Geist macht lebendig. Wir brauchen den Heiligen Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, um überhaupt wiedergeboren werden zu können, um überhaupt die Augen geöffnet zu bekommen über unsere Sündhaftigkeit. Der Geist Gottes überführt uns von Sünde und führt uns ans Kreuz und schenkt damit eben geistliches Leben. Und nur in und durch die lebendige Beziehung mit Christus ist solch ein geistliches Leben eben auch aufrecht zu erhalten. Wo kein Geist ist, da ist die Bibel sehr deutlich, gibt es kein Leben. Menschen ohne den Geist Gottes sind geistlich tot. Also in diesem Text geht es um eine sehr schwierige und eine spannende Thematik. Es geht um Leben und Tod. Und hier ist keine heidnische Gruppe angesprochen, sondern es ist eine Gemeinde angesprochen. Menschen, die bezeugt haben, an Jesus Christus zu glauben. Menschen, die auf diesen Namen getauft worden sind. Das macht die Sache für uns heute Morgen wahrscheinlich nicht leichter. Und auch in unserem Text finden wir die gewohnten Eingangsworte, ich kenne oder ich weiß deine Werke. Und wir merken, wie an anderen Stellen der anderen Sendschreiben auch, dass unser Verhalten Ausschluss darüber gibt, wer wir sind. Das, was nach außen zum Ausdruck kommt, spiegelt etwas von dem, was in unserem Herzen ist. Das Problem hier ist nur, dass jetzt kein Lob kommt, sondern ein sehr schwerwiegender Tadel. Nämlich, ich kenne deine Werke oder ich weiß deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Ich war vor kurzem, liebe Geschwister aus der Gemeinde besuchen, ein Ehepaar, und wir haben ganz nett Kaffee getrunken und uns unterhalten. Und zwischendurch wurde ich immer abgelenkt. Also ich saß auf dieser Seite des Tisches, das Ehepaar so versetzt, und an der Anrichte hinter der Dame des Hauses war eine Blumenvase mit wunderschönen Pfingstrosen. Nur ich habe das in meinem Kopf nicht ganz klar bekommen. Moment mal gerade, wir haben Oktober. Sollten die nicht irgendwie zu einer früheren Zeit blühen? Pfingstrosen, habe mir nichts dabei gedacht. Aber während des Gesprächs wurde ich immer wieder zu diesen Blumen hingezogen. Die sahen so schön aus. Und irgendwann habe ich die Dame des Hauses dann doch darauf angesprochen, ihr habt ja wunderschöne Pfingstrosen da. Ja, sagt sie, die sehen täuschend echt aus, ne? Die waren künstlich, keine echten. Also, wenn ich nicht irritiert gewesen wäre durch den Monat, dann hätte ich gesagt, natürlich sind die echt. Sahen täuschend echt aus. Aber Kunst, Tod, kein Leben. Bei dieser Gemeinde war das ähnlich. Menschen von außen, die mögen einen sehr beeindruckenden Eindruck bekommen haben. Wow. Gehen auf die Homepage. Boah, das sieht ja super aus. Nehmen den Gemeindebrief mit. Boah, toll. Was für ein Aktionsprogramm die Gemeinde auf die Beine stellt. Tolle Band. Feinste Technik. Gut, zur damaligen Zeit vielleicht noch ein bisschen anders. Aber wenn man es jetzt mal in unsere Zeit transportiert. Bei oberflächlicher Betrachtung sah alles top aus. Eine lebendige Gemeinde. Aber das Leben, das eigentliche geistgewirkte Leben, die Verbindung zu Christus, die fehlte. Ihr Name und ihr Ruf widersprach der Realität. Sie mögen zwar den Namen des lebendigen Gottes getragen haben oder geführt haben in ihrem Namen, aber die lebendige Beziehung zu ihrem Herrn, die fehlte. Sie mögen fromm ausgesehen haben, was immer das heißen mag, die richtigen Dinge tun, das Leben fehlte. Sie mögen sogar die Bibel recht gut gekannt haben und sie die Aussagen für wahr erachten, aber es hat keinen nachhaltigen, verändernden Einfluss auf ihr Leben, auf ihre Beziehungen untereinander, auf ihre Beziehungen zu den Menschen außerhalb der Gemeinde. Sie sind geistlich tot oder zumindest geistlich eingeschlafen. Es mangelt an echtem geistlichem Leben. Und ihre Werke halten der Prüfung Jesu nicht stand. Nicht, weil sie gar keine Werke getan haben, sondern weil sie aus einer anderen Motivation herausgetan worden sind, aber eben nicht aus der Verbindung zu ihm. Wie viele geistlich Tote, wie viele, die sich in einem geistlichen Tiefschlaf befinden, mag es heute in unseren Kirchen und Freikirchen geben. Und machen wir uns bitte nichts vor. Wir müssen nicht auf die katholische, auf die evangelische Kirche schauen. Wir müssen auf uns schauen, auf unsere Freikirchen. Eigentlich sollte es doch klar sein, jeder, der in eine Freikirche aufgenommen wird als Gemeindemitglied, muss ein Bekenntnis ablegen, seinen Glauben an den lebendigen Gott und lässt sich auf diesen Glauben taufen. Aber wir merken, wir können nicht in das Herz hineinschauen. Wir nehmen das Bekenntnis wahr und wir glauben, wir vertrauen darauf. Aber dann kommt es eben darauf an, dass in dem Leben mit Christus auch Früchte entstehen. Das Wachstum entsteht, dass man offen ist, den Geist Gottes im eigenen Leben wirken zu lassen und verändert zu werden in das Bild Jesu Christi, um Gott durch sein Leben zu verherrlichen. Das ist das, was Gott mit uns vorhat, wozu wir hier auf dieser Erde sind. Ich möchte heute Morgen keinem Angst machen, aber ich möchte uns schon sehr ins Gewissen reden, jedem Einzelnen von uns, uns an dieser Stelle vor Gott, nicht vor Pastor Münch, nicht vor Pastor Tissen oder vor wem auch immer, vor Gott zu prüfen. Wie sieht mein geistliches Leben aus? Bin ich vielleicht momentan geistlich gesehen komatös? Oder, was vielleicht noch viel erschreckender wäre, habe ich wirklich diese lebendige Beziehung zu Jesus, die mich tiefgreifend verändern will? Nehmt diese Frage einfach mal mit, aber ich hoffe, ihr hört weiterhin gut zu, weil es gibt auch noch positive Nachrichten. Also, es mag hier Menschen geben, die in Freikirchen generell, die nicht wiedergeboren sind, die sich nie wirklich zu Gott bekehrt haben und keine eigene persönliche Entscheidung für Christus getroffen haben, sogenannte Namenschristen. Aber es kann eben auch um Nachfolger Jesu gehen, die eine Beziehung definitiv gehabt haben, aber wo diese Beziehung eben eingeschlafen ist und nicht mehr aus dieser persönlichen Beziehung zu ihrem Herrn gelebt wird, mit Freude, Motivation, Kraft. Und Jesus kennt sie alle. Er geht auch hier bei uns durch die Reihen. Er kennt jeden von uns. Vor anderen Menschen können wir was darstellen, was vorgeben, einen guten Eindruck machen. Jesus durchschaut das, aber er durchschaut es nicht mit einem Sarkasmus, sondern erfüllt mit Liebe zu dir und vielleicht da, wo deine Beziehung zu ihm nicht stimmt oder eingeschlafen ist, mit Trauer und mit dem Wunsch, dass sich da was ändert. Auch wir müssen uns heute fragen, wie sieht es mit unserem geistlichen Leben aus? Inwieweit würde Jesus bei uns totes oder eingeschlafenes Christsein vorfinden? Eingelullt durch Sünde, durch Kompromisse mit der Welt, durch eine ich-gelebte Religion, die sich eben nicht mehr daran orientiert, was Jesus auch mir zu sagen hat durch sein Wort. Und an der Stelle muss ich so denken, ob Sardes nicht eine Art negative Weiterentwicklung von Thyatira ist. Da, wo ich permanent Kompromisse eingehe, wo ich permanent mich versuche, der Welt anzupassen, dann wird irgendwo geistliches Leben mehr und mehr einschlafen. Nach dem geistlichen Tiefschlaf oder in diesem Zustand belässt es der Herr nicht, sondern es kommt zu einem göttlichen Weckruf. Die Herrschaft von König oder Fürst Krösus endete dramatisch. Die Perser unter Kyros griffen ihn und seine Stadt an und er zog sich auf seine uneinnehmbar scheinende Festung zurück, die Akropolis von Sardes. Sie lag auf einem Felsen, der an drei Seiten in steilen Klippen abfiel. Und genau dort hat man die Wachsamkeit vernachlässigt. Niemals wird jemand diese steilen Felsen hinaufkommen. Niemals. Bis zu diesem Tag, wo einige persische Soldaten das Wagnis unternahmen, hinaufkletterten und mit einer geringen Gruppe die Festung einnahmen und die Türen für das weitere Heer öffneten. Krösus, wie auch später Sardes, wiegten sich in falscher Sicherheit. Und Jesus hat an diese Gemeinde einige wichtige Botschaften in diesem göttlichen Weckruf. Wach auf. Wörtlich steht hier, werde wachend. Ihr Zustand ist höchst gefährlich. Aber, und das ist das Positive, er ist nicht unveränderbar. Jesus will sie aufwecken, will sie dazu ermutigen, sich neu beleben zu lassen durch ihn und seinen Geist. Und er hat die Macht dazu. Und ich glaube, das gibt Hoffnung. Ein zweites Wort. Stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Jemand hat mal gesagt, der Todesschlaf der Gemeinde äußerte sich wohl auch darin, dass man sich gegenseitig in Ruhe ließ und keine Verantwortung füreinander empfand. Wer aber selber aufwacht aus dem gefährlichen Schlaf, ist fähig und muss auch andere aufwecken. Innerhalb, aber auch außerhalb der Gemeinde. Denn die Stärkung besteht gerade in der Ermunterung zum Glauben, in der Ertüchtigung zum Kampf gegen die Sünde. Zitat Ende. Da, wo Kompromissen Tür und Tor geöffnet wird, da, wo man meint, das muss man doch alles nicht so wörtlich nehmen, was hier steht. Da, wo man den Eindruck hat, na, die Ältesten haben mir gar nichts zu sagen, wie ich mein persönliches Leben in bestimmten Bereichen zu leben habe, da wird es kritisch mit der Zeit. Ich glaube, genau darauf will Jesus aufmerksam machen. Wir müssen wieder Verantwortung übernehmen für uns selber, aber auch für unsere Geschwister, da, wo wir merken, sie fehlen in den Gottesdiensten, mal nachzuhören, wie geht's dir, warum kommst du nicht mehr, kann ich dir helfen, dass wir Fürsorge übernehmen füreinander, keine Kontrolle im negativen Sinn, aber einfach wach zu sein. Warum bleibt der Stuhl neben mir Sonntag für Sonntag leer, wo eigentlich immer Person XY sitzt? Fällt es mir auf, dass sie wegbleibt über eine längere Zeit? Oder wenn ich jemanden sehe, der offenbar in Sünde lebt, ist das eine Aufgabe für Pastoren und Ältesten, die kümmern sich schon drum, habe ich nichts mit zu tun, auch wenn ich das wahrnehme und mitbekomme. Nein, da geht es darum, liebevoll auf diese Menschen zuzugehen und zu helfen, sie wach zu machen für den gefährlichen Zustand, in dem sie sich befinden. Und dann gibt Jesus einen entscheidenden Hinweis. Es geht nämlich auf die Rückbesinnung, wenn wir nochmal in den Text reinschauen. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es. Im Grunde genommen sagt er, überlegt doch mal, wie euer Leben mit mir angefangen hat. Da müsst ihr wieder anknüpfen, dorthin zurückkehren. Und dann bewahre es, halte es fest, nimm es neu für dich in Anspruch. Auch die Gnade Gottes, die ja auch zu diesem Zeitpunkt immer noch zur Verfügung stand, wo Jesus gerade aus diesem Grund diese herausfordernden Schreiben an seine Gemeinden richtet, um sie eben zur Umkehr zu bewegen an den kritischen Punkten, an denen sie sich befinden. Nimm Gottes Gnade entweder neu für dich in Anspruch, da wo du Kind Gottes bist, oder fang endlich an, ernst zu machen mit deinem gespielten Christsein und komm zum Kreuz. Und kehr um und lass dir durch seinen Geist neues Leben schenken. Tue Buße, damit fängt ja der Umkehrprozess an. Nämlich Buße zu tun für dein falsches Verhalten, deine Sünde, dein ungeistliches Leben. Die gute Nachricht dieses Textes ist, Gott schenkt immer noch Umkehrmöglichkeiten, auch heute. Aber irgendwann ist die Möglichkeit, umzukehren, zu Ende. Von daher sind die Texte schon ernst zu nehmen. Auch Aussagen wie, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sondern öffnet sie und seid bereit, euch von Gott ermahnen und zur Umkehr bewegen zu lassen. Und dann kommt es zu einem negativen Höhepunkt, bei diesem göttlichen Weckruf, wenn du nicht wachst. Das bedeutet natürlich auch, wenn du nicht bereit bist, umzukehren und dich neu beleben zu lassen, neu wach zu werden. Also das Wachsein hängt hier mit geistlich lebendig sein zusammen. Im geistlich wachen Zustand erkennt man zum einen Zusammenhänge der Bibel, man ist offen für die Nöte des anderen, ist nüchtern in Bezug auf seine eigene Anfälligkeit für Versuchungen und ist freudig motiviert in der Erwartung des Wiederkommens unseres Herrn. Aber das Gegenteil, das ist eben dieser geistliche Schlaf, der im schlimmsten Fall den geistlichen Tod meint. Also wenn du nun nicht wachst, sagt der Herr, so werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Nun, wir kennen diesen Gedanken auch aus einem anderen Text, Matthäus 24. Da sagt Jesus in einem Gleichnis, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit. Denn in der Stunde, in der es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Auch der Wachsame kennt ja nicht die Stunde seines Kommens. Auch der geistlich Lebendige weiß nicht, wann kommt Jesus wieder. Ist das morgen, nächste Woche, in 10 Jahren, in 100 Jahren? Aber das ist doch völlig uninteressant. Das Entscheidende ist, wach zu sein, bereit zu sein und mit Freude und Sehnsucht seinen Herrn zu erwarten. Und für sich zu sagen, er soll mich bereit finden. Er soll mich wachend finden. Er soll mich aktiv finden für ihn. Auch der Wachsame kennt die Stunde seines Kommens, aber das Entscheidende ist, sie verliert für ihn diesen Überfallcharakter, vor dem man Angst haben muss. Und dann ein drittes. Es gibt in dieser Gemeinde, und das ist etwas, vielleicht auch etwas schwierig zu verstehen, es gibt einen Überrest. Und habe das mal mit gutes Vorbild überschrieben. Also in ihrer Mitte sind Geschwister, an denen sie sich orientieren können, die völlig anders ihr Leben mit Christus leben. Und erinnern wir uns noch einmal, Sardes bedeutet Überrest. Und jetzt sagt der Herr, aber du hast einige wenige. Wie in Thyatira findet sich hier ebenfalls eine geistlich reife und lebendige Minderheit. Menschen, die es ernst nehmen mit ihrer Nachfolge. Von ihnen heißt es, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Das heißt, sie leben nicht in der Sünde, wie wohl der größere Teil der Gemeinde. Also besudelte Kleider steht hier eben für sündiges Wesen. Sünde ist demzufolge eben auch ungeistliches Leben. Mangel an geistlichem Interesse, kein Verlangen zur praktischen Nachfolge, kein Interesse an Gemeindeveranstaltungen teilzunehmen, ist im Grunde genommen sündiges Verhalten, weil es eben ein mangelndes Interesse an der verbindlichen Nachfolge, an der Beziehung zu Jesus darstellt. Andererseits ist an dieser Stelle mit Sicherheit auch an andere Arten und Formen von Sünde zu denken, allein schon bedingt durch das heidnische Umfeld, in dem sie ja als Gemeinde auch unterwegs waren. Und von dieser Minderheit sagt der Herr weiter, sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Und dieses weiße Kleid ist zum einen ein Symbol oder Bild der Reinheit des Herzens und damit auch der Taten. An einer Stelle steht nämlich, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Da geht es nicht um Werksgerechtigkeit, sondern die Taten, die eben aus einer geschenkten Gerechtigkeit, die Gott einem durch den Glauben geschenkt hat, dass man dann eben entsprechend tätig unterwegs ist. Aber sie stellen auch ein Bild des Triumphes, des Sieges und der Gerechtigkeit dar, die allein Jesus verleiht. Und lasst uns auch hier mal in ein paar Offenbarungstexte reinschauen, wo wir mit weißen Kleidern, Gewändern, weißer Leinwand konfrontiert werden. In Offenbarung 4, Vers 4, da werden Älteste angetan oder sind angetan mit weißen Kleidern rings um den Thron Gottes. In 6,11, den Märtyrern der Trübsalzeit, wird ein weißes Gewand gegeben. In Offenbarung 7 und 13, die große Volksmenge ist angetan mit weißen Kleidern vor Gottes Thron. In 7,14 steht, dass diese Kleider gewaschen und weiß gemacht wurden im Blut des Lammes. Offenbarung 19,8, beim Hochzeitsmahl des Lammes ist die Brautgemeinde angetan mit reiner Leinwand. Und noch ein Text aus dem Alten Testament, Jesaja 61,10, Gott bekleidet uns mit Kleidern des Heils und seiner Gerechtigkeit, da wo wir eben an Christus glauben, wo wir das Erlösungswerk Jesu für uns in Anspruch nehmen und erkennen, aus Gnade sind wir errettet. Diese Minderheit, sagt der Herr, sie sind es wert, diese Kleider anzuziehen, zu tragen. Sie sind würdig, würdig gemacht durch Christus. Und an ihnen sollen sich die anderen nun ein Vorbild nehmen. Welch eine Auszeichnung, die Jesus hier an dieser Minderheit vornimmt. Und da, wo du zu Jesus gehörst, lass dir heute Morgen das auch sagen, bei aller schweren Thematik, bei allen warnenden Worten, bei allem, wo wir uns selber prüfen müssen. Aber da, wo du eine Jesus-Beziehung hast, bist du es Jesus wert? Hat er am Tod, teuer am Kreuz, teuer für dich bezahlt und dir es ermöglicht, dieses weiße Gewand einmal zu tragen vor dem Thron Gottes? Aber es wäre schön, wenn wir dies auch durch unseren Wandel, durch unsere Nachfolge, durch unsere Beziehungspflege zu unserem Herrn das auch immer wieder neu zeigen, dass diese Beziehung lebendig ist und von ihm, von unserer Seite, aber natürlich auch von seiner Seite lebendig gestaltet wird. Und wir schließen mit einem letzten Punkt, wo wir noch einmal auf großartige Verheißungen schauen. Auch die gelten hier für Überwinder und ich bin davon überzeugt, so verstehe ich den Text zumindest, dass diese Verheißungen auch für die geistlich schlafende Mehrheit in Sardes gilt, wenn sie denn Buße tun und umkehren. Sie werden auch bekleidet mit weißen Kleidern. Also Jesus greift das von dieser Minderheit noch einmal auf, um es eben allen Überwindern zu übermitteln, deutlich zu machen, das ist das, was auf euch wartet. Übrigens im morgenländischen Rechtswesen gab es zudem die Einkleidung mit weißen Kleidern als Akt der Freisprechung. Und das bedeutet ja auch dieses Kleid der Gerechtigkeit, dass wir Gottes Gerechtigkeit angezogen bekommen, weil wir freigesprochen sind, weil wir eben an das glauben und vertrauen, was Jesus am Kreuz getan hat und nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, auf unser eigenes frommes Tun, auf unsere christliche Leistung oder was auch immer. Und die Erwartung der Hochzeitsfeier, weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt. Also wir haben alle schon mal Hochzeitsfeiern erlebt und sag mal, die würde ich jetzt mal grob schätzen, die meisten von uns hier haben auch schon die eigene Hochzeit erlebt. Und was war das für eine Vorfreude, was war das für eine spannungsgeladene Atmosphäre vorher, bis es eben dann wirklich soweit war, entweder vor den Standesbeamten zu treten oder vor den Traualtar in der Kirche. Man hat gefiebert, sich darauf gefreut, hat vorher schon darüber geträumt, vielleicht auch manchmal Albträume gehabt, was da alles schiefgehen könnte oder so bei der Hochzeit, die ja perfekt sein soll. Habt ihr schon mal über die Hochzeit des Lammes nachgedacht? Dass Jesus irgendwann seine Brautgemeinde zu sich nehmen wird und wir feiern werden. Auch die Verbindung mit dem Abendmahl, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ich weiß nicht, ob die Worte nachher nochmal fallen, will jetzt auch hier nichts vorwegnehmen, aber wo der Herr sagt, ich werde von nun an nicht mehr von dem Kelch des Weinstocks trinken, bis ich neu davon trinken werde im Reich meines Vaters mit euch. Also auch da eine sehr schöne Verbindung. Feiern im Reich des Vaters mit unserem Herrn und Erlöser. Und diese Erwartung der Hochzeitsfeier, ich glaube, das kann ein ganz starker Motivationsfaktor für uns sein, zu einem Leben der Reinheit schon hier unsere Kleider eben nicht besudeln zu lassen von Kompromissen, von Sünde. Schaut euch mal diesen Text an aus dem ersten Johannesbrief. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es, schreibt Johannes. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat, Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Versteht ihr, was Johannes hier ausdrücken will? Also wenn das unsere Aussicht ist, einmal Jesus auf eine völlig andere Art und Weise, in einer völlig anderen Dimension wahrhaft zu erkennen, wie wir jetzt an ihn glauben und von ihm in seinem Wort lesen, dann sollte das uns motivieren, schon heute ein Leben zu führen, das ihn ehrt, dass man sich reinhält auf diesen Augenblick. Und dann ein nächstes, was Jesus hier verheißt, es sind insgesamt 3 Verheißungen, nämlich der Name, der wird nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. In den Städten dieser Zeit wurden die Namen der Bürger oft nach ihrem Tod aus den Büchern der Stadt gestrichen. Wahrscheinlich ein ganz normaler Vorgang. Sie sind ja eben dann nicht mehr unter den Lebenden. Aber hier geht es ja um eine völlig andere Beziehungsebene. Und das ist hier im Buch des Lebens eben nicht nötig, da diese Menschen ja in Christus Leben haben, durch ihn und seinen Geist. Und auch da könnte man eine ganze Menge Stellen noch aus der Offenbarung nehmen, wo das Buch des Lebens auch genannt wird. Aber ich habe mich für eine Stelle aus Lukas 10 entschieden, wo der Herr seinen Jüngern das nochmal ins Stammbuch schreibt. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, wo sie Vollmacht haben. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Jeder, der eine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus hat, aufgrund der Tatsache, was Jesus am Kreuz getan hat, dessen Name ist im Buch des Lebens, ist im Himmel angeschrieben. Und Jesus macht Mut, da wo diese Beziehung echt ist, da wird es auch nie geschehen, dass diese Namen entfernt werden aus diesem Buch. Und dann sagt er als Drittes, er will sich auch bekennen vor seinem Vater und den Engeln zu diesen Menschen. Die Namen der Überwinder werden laut und deutlich zu vernehmen sein vor Gottes Thron. Jesus selbst bekennt sich zu denen, die sich hier auf dieser Erde zu ihm bekennen. Ich möchte zum Ende kommen. Wo sind wir eingeschlafen, unempfindsam für Sünde im eigenen oder für die Nöte im Leben anderer geworden? Aber vielleicht sehr empfindsam da, wo wir angesprochen werden auf Sünde in unserem Leben. Ich glaube, hier ist eine sehr ernste und sehr deutliche Botschaft auch an uns, aber eben auch zugleich eine Botschaft der Liebe unseres Herrn zu uns, seiner Gemeinde, und auch eine Botschaft der Hoffnung. Da, wo wir in geistlichen Schlaf gefallen sind, möchte Jesus uns neu an seine Gnade erinnern und aufwecken zu einem lebendigen Christsein in der Nachfolge. Und dort, wo wir seine Rettung vielleicht noch nie in Anspruch genommen haben, bietet sich heute die Gelegenheit für dich, an diesen Jesus Christus zu glauben und dein Leben ihm anzuvertrauen. Heute ist noch Gelegenheit dazu. Amen.